Ein öffentlicher Platz, eine alltägliche Situation, eine scheinbar sichere Umgebung. Aber nur scheinbar. Denn plötzlich spürt die 18-jährige Bobby Ann McLeod einen harten Schlag am Kopf. Dann wird alles schwarz und kurz darauf fehlt von der Teenagerin jede Spur. In welchem Umfeld kann man sich überhaupt noch sicher fühlen?
Und somit hello an jeden True Crime Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat.
Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab.
Bei unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das bedeutet, wir lesen Dutzende Artikel, manchmal sogar Polizei- und Autopsieberichte und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. All die daraus gesammelten Informationen, die verpacken wir dann für euch in unsere jeweilige Folge. Und wenn euch das Endergebnis gefällt, lasst uns das auf irgendeinem Weg unbedingt wissen. Das heißt, entweder bewertet uns auf Spotify oder bei welchem Podcast-Player ihr uns auch immer hört. Oder lasst uns das Ganze über Instagram unter eyesinthedark.podcast wissen. Denn das macht Lauras und meinen Tag immer um einiges besser.
Ja, total.
Aber vielleicht könnt ihr uns das Ganze auch bald schon persönlich wissen lassen. Denn der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. Also eigentlich gibt es da mittlerweile zwei News, die wir verkünden können, beziehungsweise die wir nochmal aufgreifen können. Denn wie Laura das bei uns auf Instagram hochgeladen hat, sind wir dieses Jahr nicht nur auf Live-Tour, sondern wir sind auch wieder beim Here and Now Festival von 7-1 Audio dabei.
Und ich freue mich mega, dass wir wieder dabei sind. Ihr müsst wissen, das Here and Now Festival hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden und ich fand das richtig, richtig cool. Also wir haben voll viele von euch kennengelernt, wir haben andere Podcast-Kolleginnen und Kolleginnen kennengelernt und ja, die Location ist einfach Hammer. Ich finde, das passt perfekt zum True-Crime-Vibe. Also wir würden uns mega freuen, wenn ihr da vorbeischaut.
Ja, voll. Und ich finde es auch, also so dieses ganze Prinzip ziemlich cool, weil man da eben mehrere Lieblingspodcasts im besten Fall ja auf einen Schlag sehen kann. Das finde ich irgendwie schon ganz nice. Und dann hat man da auch noch viele Foodstände. Man kann da schön Aperölchen trinken. Und wie du gesagt hast, die Location ist halt auch voll schön.
Ja.
Und ich fand das einfach eine nice Geschichte. Also es hat sich irgendwie so angefühlt, als wären wir da mit ganz, ganz vielen Freunden unterwegs. Weil, also Laura und ich sind da auch privat dann drüber gelaufen. Und da haben wir dann voll viele von euch auch noch kennengelernt und konnten mit voll vielen so ein bisschen schnacken und Bilder machen und so. Und es war einfach voll cool. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir da dieses Jahr wieder mit dabei sind. Aber um nochmal auf unsere Tour zurückzukommen, da freue ich mich ja auch einfach schon unfassbar drauf. Also ich bin so krass hyped. Letztes Mal hatte ich echt so ein bisschen Respekt und auch so ein bisschen Bammel davor. Yeah. Und dieses Mal ist es wirklich einfach nur pure Vorfreude, weil ich weiß, dass es so, so nice wird, wieder auf Tour zu sein.
Ja, voll, weil man weiß jetzt halt so aus, wird richtig schön, weil wir jetzt schon so viele schöne Erlebnisse auf der letzten Tour hatten und so viele tolle Hörer und Hörerinnen kennengelernt haben. Und dann weiß man einfach, dass es voll Spaß machen wird. Und das letzte Mal war ich so, oh Gott, hoffentlich gefällt es den Leuten. Und wie wird das so in der Interaktion? Und ja, wie du sagst, die Freude ist diesmal auf jeden Fall größer und die Angst auf jeden Fall weniger.
Ja, voll. Und ich habe mich auch voll gefreut, weil ganz, ganz viele Hörer und Hörerinnen haben uns auch geschrieben, dass sie wieder mit dabei sind.
Ja.
Weil sie waren letztes Jahr da und fanden es cool und sind dieses Jahr wieder mit dabei. Und da dachte ich mir, also eine schönere Bestätigung als, das war auf jeden Fall ein cooles Event, kann man ja gar nicht bekommen. Da habe ich mich so arg drüber gefreut, dass Leute geschrieben haben, ich bin auf jeden Fall wieder mit am Start. Und auch über alle, die jetzt mit dabei sein können, die es letztes Jahr nicht konnten, da freue ich mich auch ganz arg drüber. Also auch, weil wir ja so ein bisschen im Osten mehr sind. Und das wurde ja ganz oft angefragt. Oder auch in Mannheim.
Ja.
Und ich finde es einfach cool, dass jetzt so viele die Möglichkeit bekommen, dann da doch dabei zu sein. Und ich freue mich schon unfassbar. Ich glaube, ich kann auch für uns beide sprechen. Wir freuen uns schon so unfassbar, euch kennenzulernen und einmal zu drücken und mit euch zu quatschen. Und das wird einfach nice. Das wird einfach sehr, sehr cool.
Ja, voll. Und du hast ja auch das letzte Mal schon gesagt, ich finde es cool, dass wir im November und Dezember unterwegs sind, weil das so zum Vibe passt. Aber jetzt muss ich sagen, ist das natürlich auch hart auf der anderen Seite, weil es noch sehr lange hin ist irgendwie. Aber dafür haben wir jetzt passenderweise das Here Now Podcast Festival mittendrin. Dann könnt ihr da im Sommer schon hinkommen. Das ist nämlich am 10. August. Und danach, ein paar Monate später, könnt ihr dann wieder zur Tour kommen. Es passt perfekt.
ist so, da nehmen wir beides komplett mit. Das ist so ein bisschen best of both worlds.
Ja.
Einmal im Sommer so einen geilen Live-Auftritt zu haben und dann im Winter die Tour. Also richtig, richtig schön.
Ja.
Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich richtig drauf. Und ich bin gespannt, wer da alles vorbeikommt. Ich bin auch gespannt, wie das dann wird in den anderen Städten, weil also so ein paar Städte kann man mittlerweile ja jetzt einschätzen, weil man da schon vor Ort war.
Mhm.
Und ich bin richtig gespannt, wie es dann beispielsweise in Leipzig wird oder in Zürich. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen.
Nee, ich auch nicht. Also das wird dann wahrscheinlich auch noch mal einen Ticken aufregender. Also so vom Angstlevel, sage ich mal. Weil wir sind ja auch schon in ein paar Locations, in denen wir letztes Jahr schon waren. Ich glaube, dann fühlt man sich da schon ein bisschen vertraut mit.
Ja. Ja, da werden uns dann so ein paar bekannte Gesichter wahrscheinlich auch begrüßen.
Ja.
Und dann fühlt man sich da wahrscheinlich direkt so ein bisschen willkommener, beziehungsweise mehr zu Hause vielleicht so ein bisschen, als wenn man halt in eine ganz neue Location kommt. Aber generell, ich glaube einfach, dass das cool wird und ich freue mich da sehr drauf. Und Laura packt euch auf jeden Fall beide Links in die Shownotes. Das heißt, da könnt ihr einmal abchecken und am besten Tickets für beide Events kaufen. Da freuen wir uns drauf.
Ja, total. Und ihr habt uns auch schon fleißig in euren Stories markiert, wenn ihr Tickets für die Tour gekauft habt. Und wir haben alles gesehen und uns wahnsinnig darüber gefreut.
Ja, ja, ja. Macht gerne weiter damit. Das ist wirklich jedes Mal so ein kleiner Liebesbeweis an uns. Das ist einfach sehr schön.
Ja, das hast du schön gesagt.
Ja. So, und jetzt bin ich gespannt. Startest du mit einer Frage in die heutige Folge oder starten wir straight rein?
Ich habe natürlich wieder eine Frage mit dabei.
Ja, Laura enttäuscht nie mit ihren Startfragen.
Ja, ist wirklich so. Sarah, du bist ja ein Mensch, würde ich sagen, der relativ wenig Angst hat.
Ja, ja, würde ich generell schon auch so sagen.
Und by the way, witzigerweise wurde ich da in letzter Zeit häufiger drauf angesprochen oder gefragt, weil du ja gerade viel am Alleinreisen bist. Und dann wurde ich des Öfteren gefragt, ja, aber hat Sarah da eigentlich keine Angst? Und ich war immer so, nee, eigentlich nicht.
Ja, witzigerweise habe ich da gerade letztens mit meiner Mama drüber gesprochen, weil ich ja momentan am Überlegen bin, ob ich nach Bali nochmal zurück nach Australien an die Westküste soll. Und wenn ich das mache, dann mache ich das Ganze ja auch allein in einem Campervan. Und meine Mama, die kennt mich halt, die weiß halt auch, dass ich wenig Angst habe, war direkt so, ja, aber Sarah, bitte schreib mir dann auf jeden Fall mindestens einmal am Tag und wenn es nur eine kurze Nachricht ist und bitte schlaf nicht mit offenen Türen. Und ich war so, nee, mache ich nicht.
Ja.
Also vielleicht hätte ich es gemacht und ich kann jetzt hier ja nicht sagen, vielleicht mache ich es auch. Ich würde es nicht machen. Mama, keine Sorge, ich mache es auf gar keinen Fall. Aber so prinzipiell habe ich bei sowas irgendwie nicht so viel Angst. Ich weiß nicht.
Ja, ich muss da auch direkt an eine Situation denken, jetzt wo wir gemeinsam in Australien waren. Da standen wir mit dem Campervan auf einem Campingplatz. Und das war kurz bevor Sarah ins Krankenhaus gekommen ist. Und dann waren wir zu zweit unterwegs und Sarah ist im Van geblieben. Ich wollte gerade sagen zu Hause, aber war ja auch zu Hause in der Zeit.
Ja, schon.
Und wir kommen zurück und die Tür hinten am Van, wo unsere Betten waren, steht, stehen beide sperrangelweit offen und Sarah liegt da so und schläft und ich bin so, ja, okay.
Ja, aber das, also das fand ich halt auch super, super safe, weil wir ja auch auf einem Campingplatz waren.
Ja.
Also da habe ich mich wirklich sehr, sehr sicher gefühlt, wie man gesehen hat. Ich habe ja ruhig geschlafen.
Ja.
Und Fun Fact, ich habe dabei, glaube ich, eine Folge von Mordlust gehört. Also ich habe, glaube ich, zum Einschlafen noch True Crime gehört und habe da mit offener Tür gepennt.
Ja.
Und ich glaube, voll viele finden es richtig weird und denken sich, hä, ist die irgendwie lebensmüde? Aber ich habe einfach generell irgendwie so ein bisschen so ein Urvertrauen, dass mir nicht so viel passiert.
Ja.
Und dass, wenn ich in so eine Situation komme, in der es brenzlig werden würde, dass ich die gut handeln könnte.
Mhm.
Ich glaube, das ist manchmal ein Trugschluss. Und ich würde auch nicht empfehlen, sich so zu benehmen oder so zu denken. Aber ja, generell habe ich einfach nicht so ein hohes Angstempfinden.
Ja, da habe ich nämlich bei dieser Folge direkt irgendwie an dich gedacht, weil ich mich dann gefragt habe, weil, also jetzt heute geht es ja nicht ums Reisen, aber um eine sehr alltägliche Situation. Und da habe ich mich gefragt, gibt es da Momente, in denen du Angst hast, also so richtig alltägliche Situationen einfach?
Also, boah, wenig.
Ja.
Sehr, sehr, sehr wenig. Letztens bin ich mal auf Bali, fahre ich ja normalerweise immer mit Grab oder Gojek.
Mhm.
Das ist so das balinesische Uber. Und da kann man sich dann eben auch Motorbikes bestellen. Das heißt, ich werde dann von einem Motorradfahrer oder Rollerfahrer abgeholt. Und über die App habe ich mich da immer sehr sicher gefühlt, weil da wird auch getrackt, wie du fährst und so. Also wirklich 1:1 wie bei Uber. Und ich habe letztens aber einfach so einen Fahrer genommen, der mich auf der Straße angesprochen hat, abends, und meinte, ob ich halt einen Ride nach Hause brauche. Und dann war ich so, ja, schon. Und bin halt mit ihm mitgefahren.
Mhm.
Und das heißt, da wurde halt gar nicht getrackt, wo ich bin, mit wem ich bin und was halt passiert. Also da gab es dann auch keinen Notknopf oder irgendwas. Da wusste einfach niemand, wo ich bin.
Ja.
Und so hinten drauf bei irgendeinem fremden Rollerfahrer. Ich meine, auf Bali fühle ich mich da schon relativ sicher. In anderen Ländern würde ich das wahrscheinlich eher weniger machen.
Mhm.
Aber da dachte ich für so einen kurzen Moment, als wir so ein bisschen durch die Reisfelder gefahren sind und so ein bisschen dunkel wurde und nicht so viele Leute da waren, war ich so, ja, schon auch ein bisschen naiv, ne?
Ja.
Aber ich würde nicht sagen, dass ich Angst hatte.
Mhm.
Also ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in so einer Situation Angst gehabt hätte.
Ja, das ist echt krass und ich würde mir da manchmal echt gerne eine Scheibe von dir abschneiden, weil ich teilweise schon ein bisschen ängstlich durchs Leben gehe in bestimmten Situationen.
Mhm.
Ich glaube auch, dass das durch den True Crime Podcast nochmal mehr geworden ist, weil man sich einfach viel damit beschäftigt. Also ich habe viele Situationen, wo ich mich manchmal frage, okay, was würde jetzt passieren, wenn? Oder könnte jetzt das und das passieren? Also ich habe dann immer viele Szenarien quasi im Kopf.
Ja.
Und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn wir am Ende der Folge angekommen sind, du das jetzt zukünftig auch anders siehst oder ob du sagst, ja, ich habe trotzdem weiterhin keine Angst. Da können wir am Ende nochmal drüber sprechen.
Ja, gern, gern. Also ich muss auch sagen, um da nochmal kurz drauf zurückzukommen, also ich habe schon auch öfter mal so Szenarien im Kopf. Also bei mir ist das oftmals beispielsweise bei so Konzerten oder in großen Menschenmengen, dass ich da so ein bisschen im Kopf habe, wenn jetzt hier ein Amokläufer kommen würde, wie würde ich mich am schnellsten aus der Situation rausholen, sage ich mal. Aber das ist eher so ein Bewusstsein, als wirklich eine Angst zu haben.
Ja.
Auch wenn ich abends heimlaufe. Also mir ist durchaus bewusst, dass da eine gewisse Form von Gefahr oder Wahrscheinlichkeit, dass was passieren kann, gegeben ist. Aber ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe.
Ja, ja. Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine Allnet-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK großgeschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024.
Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Aber dann bin ich mal gespannt, über welche Situation du heute sprichst und welche Gefahr, welche Alltagsgefahr sich in deinem heutigen Fall versteckt hält. Und ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall lang genug geredet und du kannst gerne direkt mit deinem Fall reinstarten.
Yes, sehr gerne. Im Südwesten Englands, direkt am Atlantik gelegen, befindet sich eine der wichtigsten Hafenstädte Großbritanniens, Plymouth. Mit seinen 260.000 Einwohnern gilt Plymouth als die größte Stadt der Grafschaft Devon. Genau hier, im Millwood Drive, welcher sich im Stadtteil Leeham befindet, ist die Familie MacLeod zu Hause. Bestehend aus Vater Adrian, Mutter Donna, Sohn Lee und Tochter Bobby Ann, die von allen auch nur Bobby genannt wird. Alle vier haben eine sehr enge Bindung zueinander und besonders die Kinder stehen sich unglaublich nah. Bobby kommt am 19. Juli 2003 zur Welt und ist somit das jüngste Mitglied der MacLeod-Familie. Im Jahr 2021, in dem unser heutiger Fall spielt, ist Bobby gerade 18 Jahre alt. Das Mädchen mit den braunen Haaren und den grünen Augen liebt es zu zeichnen und dabei ihre kreative Ader auszuleben. Schon früh ist für Bobby klar, dass sie später einmal einen Beruf ausüben möchte, in dem sie ihre Kreativität ebenfalls einbringen kann. Und so wächst in ihr der Wunsch, zunächst das College zu besuchen und anschließend Innenarchitektin zu werden. Neben dem Zeichnen trifft sie gerne Freunde, hat ein großes Interesse am Make-up und hört gerne Musik. Am liebsten die Lieder von 21 Pilots und Nirvana. Mit ihrer Größe von knapp 1,52 Meter wird Bobby häufig jünger geschätzt, als sie eigentlich ist. Ihre Ohren sind mit Piercings verziert und sie liebt es, neue Frisuren auszuprobieren. Wie die meisten von uns verbringt Bobby viel Zeit auf Social Media. Regelmäßig pflegt sie ihre Accounts auf Facebook, Instagram und Snapchat. Gerade über Letzteres steht sie nahezu 24/7 mit ihren Freunden in Kontakt. Auf Facebook hat Bobby 2.990 Freunde, mit denen sie vor allem Memes und Selfies teilt. Am 22. Januar 2021 postet sie dort, dass sie auf jeden Fall einen Mann mit dem gleichen Musikgeschmack heiraten wolle. In ihre Bio hat sie sowohl ihren Snapchat als auch ihren Instagram-Account verlinkt. Unter Bobbys Fotos finden sich Dutzende Kommentare ihrer Freundinnen, die sie supporten und ihr sagen, wie hübsch sie auf jedem einzelnen der Fotos aussieht. Doch neben dieser ganzen harmonischen Social-Media-Bubble gibt es auch in Bobbys Freundeskreis mal das ein oder andere Drama oder sogar handgreifliche Auseinandersetzungen. So kommt es, dass die 18-Jährige am 19. November 2021 vor Gericht erscheinen muss. Auf der Anklagebank sitzt eine ihrer Freundinnen, die ebenfalls gerade einmal 18 Jahre alt ist. Vor einiger Zeit hatte diese ein Familienmitglied attackiert und Bobby war diejenige, die dazwischen gehen wollte und auch dazwischen ging. Als sie das tat, biss ihre Freundin ihr in den Knöchel und das Handgelenk. An diesem Tag muss Bobby also eine Zeugenaussage vor Gericht tätigen. Sicherlich keine leichte Aufgabe, gegen eine der engsten Freundinnen auszusagen. Als sie den Gerichtssaal an diesem Tag verlässt, ahnt sie nicht, dass in genau diesem Saal nur wenige Monate später ihr eigener Fall verhandelt werden würde. 20. November 2021. Endlich Samstag. Endlich wieder Zeit mit ihren Freunden und vor allem auch mit ihrem Freund, dem 21-jährigen Louis Leach, mit welchem Bobby seit knapp 6 Monaten zusammen ist. Obwohl sich die Temperaturen an diesem Novembertag nur zwischen 6 und 10 Grad bewegen, trägt die Teenagerin nur einen Nike-Hoodie, eine schwarze Ripped Jeans mit einer Netzstrumpfhose darunter und Sportschuhe von Nike. Um das Stadtzentrum zu erreichen, nimmt Bobby wie jedes Mal den Bus. Praktischerweise befindet sich die nächste Bushaltestelle nur einen 4-minütigen Fußmarsch von zu Hause entfernt. Dann macht sie sich auf den Weg zur Sheepster Road Bushaltestelle. Dass sie für die Temperaturen zu dünn angezogen ist, bemerkt die Teenagerin spätestens, als sie dort auf den Bus warten muss. Kurzerhand zückt sie ihre Handykamera und hält diese auf ihre Füße gerichtet. Das Foto, welches sie schießt, schickt sie via Snapchat an ihre Freunde und schreibt dazu, dass sie friert. Mehrere Passanten sehen Bobby, wie sie immer wieder auf die Straße blickt und nach dem Bus Ausschau hält. Um 19.15 Uhr findet ein Mann an eben jener Bushaltestelle ein Handy. Mehrmals blickt er sich um, prüft, ob er eine Person sieht, die das Handy hier vergessen haben könnte. Doch da ist niemand. Als der Mann dann um 19.23 Uhr in den Bus steigt, übergibt er es dem Fahrer. Sicher wird die Person bei der Busfirma nachfragen und so ihr Handy wieder zurückbekommen. Mittlerweile hatte Donna ihrer Tochter eine Nachricht geschrieben und gefragt, ob sie gut in der Stadt angekommen sei. Als sie keine Antwort erhielt, breitete sich ein ungutes Gefühl in ihrer Bauchgegend aus. Auch auf einen späteren Anruf reagierte die 18-Jährige nicht mehr. Um 21 Uhr klingelt bei der Familie McLeod das Telefon. Es ist Louis, der Freund ihrer Tochter. Er möchte fragen, ob Bobby noch vorhat, sich ihnen anzuschließen. Bisher sei sie nicht wie verabredet in der Stadt aufgetaucht. Ihre Eltern zögern keine Sekunde, starten direkt Suchaufrufe in den sozialen Medien und melden ihre Tochter bei der Polizei als vermisst. Die Ermittler nehmen die Sorge der Eltern schnell ernst und somit handelt es sich bei Bobbys Verschwinden bereits um 22 Uhr an diesem Abend offiziell um einen vermissten Fall. Immer wieder versuchen sie, ihre Tochter zu erreichen. Ab 3.45 Uhr in der Nacht klingelt es dann gar nicht mehr, sondern der Anruf geht direkt zur Mailbox über. Einen Tag später scheint bereits die ganze Stadt nach der Teenagerin zu suchen. Ihr Bild ist nun auf Dutzenden vermissten Plakaten zu sehen, die überall verteilt und aufgehängt wurden. Um 21 Uhr an diesem Tag kann die Polizei Bobbys Handy orten. Allerdings bringt sie das nicht wirklich weiter, da sie nur feststellen können, dass es sich noch in der Plymouth-Gegend befindet. Wo genau, wissen sie hingegen nicht. Ihr Bruder Lee postet an diesem Tag folgende Zeilen auf Facebook. Das Handy meiner Schwester wurde von der Polizei geortet. Da es mittlerweile ausgeschaltet ist, wissen sie zwar, dass es sich noch in der Gegend befindet, aber sie kennen ihren tatsächlichen Aufenthaltsort nicht. Bitte, bitte, sobald ihr etwas hört oder seht, meldet euch. Nach und nach melden sich einige Zeugen bei der Polizei, die Bobby am Tag ihres Verschwindens an der Bushaltestelle gesehen haben. Und das war jeweils zwischen 18.05 Uhr und 18.15 Uhr. Somit kann nun eingegrenzt werden, wann die Teenagerin verschwunden sein muss. Auch einen Tag später, wir sind nun also am Montag, dem 22. November angekommen, postet Lee ein Update auf seiner Facebook-Seite. Diesmal schreibt er: Die Polizei hat angerufen und jemand hat Bobbys Handy abgegeben. Ich flehe jede einzelne Person in Plymouth an, uns zu helfen und alles abzusuchen. Jemand hat meine verdammte Schwester. Als der Busfahrer in den Nachrichten von Bobbys Verschwinden erfuhr und hörte, dass sie an genau der Bushaltestelle verschwunden ist, an welcher ihm ein Handy übergeben worden war, meldete er sich umgehend bei der Polizei. Im Zuge dessen gibt er an, dass er sich zu 100% sicher sei, dass Bobby nicht in den Bus gestiegen ist. Er hatte ihr Gesicht das erste Mal in den Nachrichten gesehen. Um 13.58 Uhr startet die Polizei einen öffentlichen Aufruf. Sie bitten die Bevölkerung, mit jedem Hinweis, der in Verbindung zu Bobbys Verschwinden stehen könnte, zu ihnen zu kommen. Detective Inspector Matt Lawrence richtet diesbezüglich auch einige Worte direkt an die Vermisste. Bobby Ann liest vielleicht diesen Aufruf. Wenn ja, dann melde dich bitte. Du bist nicht in Schwierigkeiten, wir müssen nur wissen, dass du in Sicherheit bist und es dir gut geht. Später am Tag findet ein Junge ihrer Schule, der sich an der Suche beteiligt, ihre AirPods und ihren Tabak. Beides befand sich an einem Pfad hinter der Bushaltestelle, und zwar genauer gesagt im Gras am Rande dieses Pfades. Wie so oft wird auch in diesem Fall relativ zeitnah eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, die heißt Help Find Bobby McLeod and Information Group. Also eine Gruppe, in der Updates zu dem Fall gepostet werden und um Mithilfe bei der Suche gebeten wird. Die Polizei tut ebenfalls alles in ihrer Macht Stehende, um Bobby zu finden. Mittlerweile wurden zur Suche auch Helikopter hinzugezogen. Nach und nach durchkämmen sie jeden Stadtteil, jeden Park, jeden Wald. Noch immer keine Spur von Bobby. In der ganzen Community und vor allem bei den Frauen macht sich Angst breit. Sind sie in ihrer Stadt noch sicher? Einen weiteren Tag später, am 23. November, sperrt die Polizei die Bushaltestelle ab, um mögliche Beweise zu sichern. Selbst in Bobbys Straße, dem Millwood Drive, halten sie erneut nach Hinweisen Ausschau. Im Stadtzentrum errichten sie eine Kommandozentrale und koordinieren von dort aus die groß angelegte Suche. Noch am selben Tag werden zwei Männer aus Plymouth festgenommen. Namen werden zunächst keine bekannt gegeben. Man weiß nur, dass die beiden 24 und 26 Jahre alt sind. Grund für die Festnahme ist ein grausamer Fund, den die Ermittler um 15.45 Uhr an diesem Tag machten. Nahe des Bovisland Beaches, 15 Meter unterhalb einer steilen Böschung, auf halber Strecke eines dicht bewaldeten Weges, finden sie eine nackte Frauenleiche. Der Fundort liegt somit nur 10 Kilometer vom Entführungsort entfernt. Denn trotz der schweren Verletzungen, die das Opfer im Gesicht und am Kopf erlitten hat, sind sich die Ermittler sicher, dass es sich hier um die vermisste Bobby handelt. Kurz nachdem die Familie die schreckliche Nachricht überbracht bekommen hat, setzt Lee einen weiteren Post auf Facebook ab. Dieser beinhaltet ein Bild von ihm und Bobby aus Kindertagen. Dazu schreibt er: Bis wir uns wiedersehen, Schwesterherz. Ich liebe dich. Du hast das nicht verdient. So ein wunderschönes und talentiertes Mädchen. Dich als meine kleine Schwester zu haben, die Abenteuer und die Reise, die wir gemeinsam bestritten haben, werden mir immer in Erinnerung bleiben. Und jetzt Ruhe in Frieden. Um die Familie bestmöglich zu unterstützen, ruft eine Freundin der McLeods eine GoFundMe-Page ins Leben. Dort schreibt sie, dass die Familie nun durch eine sehr schwere Zeit gehen muss und dass sie diese Möglichkeit hier nutzen möchte, ihnen ein wenig Stress zu nehmen, auch wenn es sich dabei nur um eine Kleinigkeit handelt. Insgesamt kommen so 16.630 Pfund zusammen, was rund 19.400 Euro entspricht. Einen Tag nach dem Leichenfund hält die Polizei um 15 Uhr eine Pressekonferenz, in der sie diesen offiziell bestätigen und auch offiziell verkünden, dass sich aktuell zwei Männer in Bezug auf das Verbrechen in Gewahrsam befinden. Einige Stunden zuvor, um 8 Uhr am Morgen, hatte man mehrere Ermittler im Radcliffe Close gesehen, eine Straße, die sich ebenfalls in Plymouth befindet. Während des Illuminate Licht Festivals, welches in Plymouth seit dem 15. November täglich Dutzende Besucher anlockt, erleuchtet der Smeaton's Tower am 25. November in einem strahlenden Lila. Dabei handelt es sich um einen alten, mittlerweile inaktiven Leuchtturm. Die Stadt will so ein Zeichen für Bobby und alle Frauen setzen, die in ihrem Leben Missbrauch und Gewalt erfahren mussten. Hunderte Menschen haben sich an diesem Tag hier versammelt, um Bobby zu gedenken. Währenddessen geht in Plymouth schnell das Gerücht um, dass es zwischen den verhafteten Männern und Bobby keinerlei Verbindung gibt. Dies bestätigt die stellvertretende Polizeipräsidentin Nikki Lieper noch an diesem Tag, indem sie folgende Worte an die Gemeinde richtet. Ich kann bestätigen, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Verbindung zwischen dem Verdächtigen und dem Opfer bekannt ist. Und ich möchte der Öffentlichkeit versichern, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Personen in dieser Angelegenheit suchen. Es handelt sich um eine aktive Ermittlung und der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Wir möchten daher alle daran erinnern, keine Spekulationen hierzu anzustellen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir die Integrität dieser Untersuchung zu jeder Zeit aufrechterhalten. Und vielleicht ist euch ja aufgefallen, dass sie an dieser Stelle nur von einem Verdächtigen gesprochen hat. Und das hat den Hintergrund, dass der 26-jährige Mann, welcher ebenfalls festgenommen wurde, wieder auf freiem Fuß ist, denn bei ihm konnte letztendlich doch keine Verbindung zu dem Verbrechen hergestellt werden und daher wurde sein Name auch nie öffentlich bekannt gegeben.
Okay, aber konnte er auch ganz, ganz sicher ausgeschlossen werden?
Ja, ja.
Okay. Ja gut, dann ist es auf jeden Fall richtig, dass da kein Name bekannt gegeben wurde.
Ja, genau das habe ich mir bei der Recherche nämlich auch gedacht, weil wir hatten ja schon sehr viele Fälle, wo die Namen direkt an die Öffentlichkeit gingen. Und letztendlich hat sich herausgestellt, dass die Person gar nichts mit dem Fall zu tun hatte. Und dann gibt es ja entweder immer Leute, die dann trotzdem glauben, dass die Person da irgendwie mit verstrickt ist, oder die Zeit, bis das bekannt gegeben wird, ist dann für diese Person eben ganz, ganz schlimm, weil da dann teilweise Morddrohungen folgen oder sogar Attacken auf der Straße, wenn die Person noch nicht hinter Gittern ist. Also ich finde es auch richtig, dass da vorsichtig mit umgegangen wird.
Ja, voll. Weil das ja auch nicht selten der Fall ist, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen in einigen Fällen, dass dann Menschen, die dann direkt betroffen sind, also weil sie beispielsweise mit dem Opfer befreundet sind oder das Opfer eben kennen, oder aber auch Unbeteiligte, die einfach extrem invested sind in dem Fall, dass sie wirklich die Adressen rausfinden, entweder vom Wohnort oder beispielsweise auch vom Arbeitsplatz und das dann ja sogar teilweise veröffentlichen. Und das kann halt auch wirklich sehr, sehr, sehr ins Auge gehen. Also das kann ja wirklich eine richtige Hetzjagd werden und für die betroffene Person, die dann am Ende vielleicht gar nichts damit zu tun hatte, schon auch zur Hölle werden.
Ja, absolut. Recuda, eine Indie-Band aus Plymouth, gibt am 26. November ebenfalls ein Statement rund um den Fall ab. Ihr Profilbild auf Facebook zeigt eine brennende Kerze vor einem schwarzen Hintergrund, unter der Bobbys Name steht. In einem Post formulieren sie noch einige Worte. Die verbliebenen Mitglieder von Recuda, Josh, Ross, Josh und Mike, sind extrem schockiert und völlig fassungslos über das tragische Ereignis, welches sich in den letzten Tagen ereignet hat. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Bobby Ann McLeods Familie und Freunden, die über ihren Verlust am Boden zerstört sein müssen. Als Zeichen des Respekts haben wir beschlossen, dass wir als Band nicht weitermachen und uns mit sofortiger Wirkung auflösen werden. Wir werden zu diesem Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben. Grund für dieses Statement ist die Anklage eines ihrer Bandmitglieder in Bezug auf Bobbys Tötung. Der 24-jährige Cody Eckland erscheint an diesem Tag das erste Mal vor Gericht. Das Ganze dauert nur 2 Minuten und der Angeklagte, der gemeinsam mit seiner Verteidigerin Tracy Baker erscheint, spricht nur, um seinen Geburtstag und seine Adresse zu bestätigen. Schon bald muss er sich für den Mord an der 18-jährigen Bobby Ann McLeod vor Gericht verantworten. Unter dem Post seiner ehemaligen Bandmitglieder sammeln sich insgesamt 151 Kommentare, die alle durchweg positiv sind. Eine Userin schreibt beispielsweise: Großer Respekt für diese Entscheidung. So zeigt ihr Fürsorge und Mitgefühl. Aber vergesst nicht, dass ihr das nicht getan habt. Er war verantwortlich, nicht ihr. Für sie war Codys Verhaftung und die folgende Anklage ein absoluter Schock. Niemals hätten sie ihrem Freund und ihrem treuen Bandmitglied so eine grausame Tat zugetraut. Und hier kommen wir zu der Frage: Wer ist Cody Eklund wirklich? Gemeinsam mit seiner Mutter lebt er im Redcliffe Close in Southway, ein Stadtteil im Nordwesten von Plymouth. Seine Eltern trennten sich bereits, als er noch ein Kind war. Im Alter von 9 Jahren dachte Cody das erste Mal über Selbstmord nach. In der Schule wurde er aufgrund seiner Legasthenie massiv gemobbt. Hinzu kam eine ADHS-Diagnose und später leidet Cody an Depressionen und Angstzuständen. Im Jahr 2021 ist er 24 Jahre alt, Teil der Band Recruiter und arbeitet in einer Autowerkstatt. Bei der Band fungiert er als Gitarrist und Songwriter und vor allem in der Gegend rund um Plymouth kennt man die jungen Männer, deren Songs die Menschen begeistert. Einer ihrer Songs heißt Brighter Than Day. Ein Artikel von Riot Cross Music titelt hierzu: Recruiters Debüt Brighter Than Day versetzt uns mit einem Indie-Sound in bessere Zeiten zurück. Von Freunden wird Cody als clever und bedacht beschrieben. Was jedoch niemand über Cody weiß, ist seine schon krankhafte Faszination mit bekannten Serienmördern. Auf seinem Handy finden sich Bilder von Ted Bundy und den Waffen, mit denen dieser seine Opfer tötete. Passenderweise schauen wir uns an der Stelle einmal seinen Suchverlauf in den Monaten vor den Morden an. Im August googelt er nach Ted Bundy Sketch und nach Ted Bundy Opfer Leichen. Einen Monat später befasst er sich mit dem Golden State Killer, welcher erst im Jahr 2018 festgenommen wurde. Im Oktober tippt er in die Suchanfrage: Ukrainischer Serienmörder Leichen. Offensichtlich befasst er sich mit Serienmördern aus der ganzen Welt. Im November ist Australien an der Reihe und auch hier sucht er wieder nach einem Serienmörder und Fotos der Leichen seiner Opfer. Außerdem googelt er nach Fred West, ein britischer Serienmörder, der zugab, 12 Menschen getötet zu haben. Eine Woche vor dem Mord an Bobby googelt er erneut nach Fred West und Ted Bundy. Nur Tage vor dem Mord folgen Suchanfragen nach Richard Chase, der auch als Vampir von Sacramento bekannt ist, und nach den Fotos seiner leblosen Opfer. Was auf jeden Fall im Prozess später eine Rolle spielen wird, sind die Suchanfragen Dartmoor und Fan Worthy Forest, denn dabei handelt es sich um weitläufige Naturgebiete in der Nähe von Plymouth. Am Tag der Tat schaut er nach B&Q, eine britische Baumarktkette, und nach einem Buch über Ted Bundy. Zudem schaut er auf verschiedenen Sportseiten nach Baseballschlägern, Skimasken, wasserdichter Kleidung, Sturmhauben und Schneidewerkzeugen. Um zu erfahren, wie die Polizei überhaupt auf Cody aufmerksam wurde, springen wir noch einmal zum 23. November zurück, also zur Erinnerung, das ist der Tag, an dem Bobbys Leiche gefunden wird. Um die Mittagszeit erhalten einige Freunde und Familienmitglieder Nachrichten von Cody, in denen er ihnen einfach sagen möchte, dass er sie lieb hat. Es ist 13.30 Uhr, als ein junger Mann mit einer Atemschutzmaske die Charles Cross Polizeistation in Plymouth betritt. Der Mann gibt an, eine Aussage im vermissten Fall von Bobby Ann McLeod machen zu wollen. Bei dem Mann handelt es sich um Cody Eklund selbst. Als er den Ermittlern gegenüber sitzt, kommt er relativ schnell zum Punkt. Er war es. Er hat die 18-Jährige getötet und kann die Ermittler zu ihrer Leiche führen. Daraufhin fragt er nach einer Landkarte und zeichnet darauf die Stelle nahe des Bowie Sand Beaches ein, wo kurz darauf dann die Leiche geborgen werden kann. Am Abend des 20. November sei er zu Hause völlig überdreht gewesen und musste einfach aus dem Haus. Die Tat sei nicht geplant, sondern spontan gewesen. Als er Bobby allein an der Bushaltestelle stehen sah, habe er beschlossen, sie anzugreifen. Daraufhin packte er seinen roten Ford Fiesta auf dem Pfad hinter der Haltestelle und schlich sich dann von hinten an die Teenagerin heran. Zunächst schlug er ihr einmal mit dem Hammer auf den Kopf. Als sie daraufhin zu Boden fiel, trafen sich ihre Blicke und er schlug erneut mit dem Werkzeug auf die wehrlose Bobby ein. Dann sah er zurück zum Auto, das sei es für ihn in diesem Moment gewesen. Dann sah er jedoch, wie Bobby sich bewegte und er entschied sich, sie mitzunehmen. Er zerrte sie also in sein Auto, drückte sie in den Fußraum und legte eine Jacke über sie. Sein nächstes Ziel war der Parkplatz des Bellevue Forest in Dartmoor, 34 Kilometer entfernt, welches sie um 19.45 Uhr erreichten. Laut Cody habe Bobby zu diesem Zeitpunkt noch selbst laufen können. Auf dem Weg hatte er sie versucht zu erwürgen, es jedoch nicht geschafft. Als sie ihm mitteilte, dass sie Angst habe, sagte er, ich auch, ich habe das vorher noch nie getan. Seine Angst hielt ihn jedoch nicht davon ab, noch 12-mal mit dem Hammer auf die Teenagerin einzuschlagen. Was ihn selbst zu überraschen schien, war, dass Bobby auch diese dritte Attacke überlebte. Selbst sagt er dazu, es ist nicht witzig, aber sie fing an, ein Geräusch zu machen und ich dachte, verdammte Scheiße, wow, ich ziehe meinen Hut vor ihr. Letztendlich tötete Cody Bobby, indem er ihr auf den Hals trat und die 18-Jährige so keine Luft mehr bekam. 3 lange, quälende Stunden waren seit der ersten Attacke an der Bushaltestelle vergangen. 3 Stunden, in denen Bobby so schreckliche Angst und schreckliche Schmerzen gehabt haben muss. Nach der Tat verbrannte er ihre Handtasche und einige andere Gegenstände aus seinem Auto. Dann fuhr er die Leiche in Richtung Strand, wo er sie entkleidete und um 21.15 Uhr ablegte. Als wäre nichts passiert, fuhr er anschließend nach Hause und legte sich seelenruhig in sein Bett. Am Tag darauf fuhr er nach Temerton Folliot im Norden von Plymouth, um dort den Hammer im Tamar-Fluss zu beseitigen. Dieser konnte seitens der Polizei auch nicht mehr gefunden werden. Eine Tasche mit blutverschmierter Kleidung darin warf er in eine Kleingartensiedlung in Campbell. Sein Ziel war es, die Beweismittel zu zerstreuen. Im Anschluss an diese Aktion traf er sich mit Freunden zum Pizzaessen, zur Bandprobe und anschließend zogen sie noch in einen Pub, um die Nacht zum Tag zu machen. Codys Freunde sagen später, dass er an diesem Abend auffällig gut gelaunt gewesen sei. So glücklich hätten sie ihn sonst nur erlebt, wenn er sich auf einen Auftritt mit der Band vorbereitet. Aktuell stand nichts dergleichen an. Den Abend des 22. November verbrachte Cody im Kino, um sich dort einen Film anzusehen. Online schaute er nach der Tat nach neuer Kleidung von Urban Outfitters. Das alles würde sich für ihn wie ein Film anfühlen, als habe jemand anderes die Tat begangen, sagt er später. Eine ganze Gemeinde steht unter Schock und die Anteilnahme ist dementsprechend riesig. Hunderte Blumen werden vor allem an der Bushaltestelle niedergelegt, an der Bobby attackiert wurde. Menschen schreiben Gedichte und Botschaften, drucken Fotos aus und legen all das zwischen das Blumenmeer. Eines der Bilder zeigt Bobby in einem roten Kleid an ihrem Abschlussball. In einem TV-Interview sagt ein Anwohner, ich bin wütend, ich bin traurig. Ich kann nicht in Worte fassen, welche Gefühle ich für ihre Familie habe. Ich bin selbst Vater und ich weiß nicht, wie man mit so etwas fertig werden könnte. Windmill Chargrill, ein Pub im Zentrum der Stadt, veranstaltet am 28. November ein Event mit Livebands, einem Pubquiz und einer Verlosung. Dadurch wollen sie Geld für die McLeod-Familie sammeln. Auf Facebook rufen sie dazu auf, dass jeder etwas für die Verlosung spenden kann. Am 27. November sagt der Staatsratsvorsitzende Nick Kelly in einem Interview einen Satz, für den er sich nur kurz darauf entschuldigen wird. Jeder hat die Verantwortung, sich nicht in eine kompromittierende Lage zu bringen. Und obwohl er darauf noch ergänzt, dass das nicht die Lösung sein sollte und sich Frauen keine Gedanken darüber machen sollten, wo sie hingehen oder was sie tragen, sorgt das Interview verständlicherweise für Empörung. Als er sich für diese spezifische Aussage entschuldigt, sagt er, dass er nie sagen wollte, dass Bobby irgendetwas falsch gemacht hat. Zudem gibt er an, man habe nur einen Schnipsel aus einem Interview genutzt, in dem es um allgemeine Sicherheitsfragen für die Gemeinde ging. Während all das geschieht, liegt Bobbys lebloser Körper in der Rechtsmedizin, um ordnungsgemäß untersucht zu werden. Obwohl man sie entkleidet vorgefunden hatte, gibt es keine Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Was, wie vorhin schon kurz erwähnt, auf den ersten Blick zu erkennen ist, sind die massiven Verletzungen im Gesicht- und Kopfbereich. Insgesamt sind es 14 an der Zahl. Der Prozess gegen Cody Eklund startet am 3. Mai 2022. 164 Tage, nachdem Bobby ihr Leben verlor. Bevor der Angeklagte den Gerichtssaal betritt, wendet sich der Richter Robert Linford mit einigen Worten an die Anwesenden. Dies sind schwierige und angespannte Anhörungen. Ich erwarte, dass der Fall in aller Stille verhandelt wird. Er bittet an dieser Stelle also alle Personen, die sich nicht dazu in der Lage fühlen, den Saal nun zu verlassen. Cody trägt an diesem Tag ein graues Sweatshirt und eine blaue Jeans. Umgeben ist er von Beginn an von 4 Sicherheitsbeamten und zudem werden 2 Polizeibeamte in der Mitte des Saals positioniert. Richard Posner, der Staatsanwalt, gibt an, dass man den Anklagepunkt der Entführung nicht weiter verfolgen werde, da sich der Angeklagte bereits für den Mord schuldig bekannt hat. Außerdem warte die Staatsanwaltschaft auf den Bericht eines Neuropathologen und seitens der Verteidigung würde ein psychiatrisches Gutachten folgen. Posner sagt außerdem, sein Interesse am Makabren ist tief verwurzelt. Eine Faszination für den Tod, für Mord und Mörder und für die Mittel, einen Mord zu begehen. Und dabei geht er auf die dutzenden Fotos ein, die man auf Codys Handy sichergestellt hatte. Denn neben den Fotos von Ted Bundy und den Waffen, die er zum Morden genutzt hatte, finden sich insgesamt 3000 weitere Fotos auf seinem Handy. Darunter Bilder von Tatorten, Autopsieberichten und toten Menschen. Selbst die Polizei beschreibt die gesehenen Bilder als sehr verstörend. Es heißt, Cody habe die dutzenden Serienmörder als Vorbild gesehen. Teilweise sieht man sogar Parallelen zu den von ihnen begangenen Morden. Ganz besonders im Hinblick auf Ted Bundy. Auch er attackierte seine Opfer häufig an ganz öffentlichen Orten und verschleppte sie dann an eine abgelegene Stelle, um sie dort auf grausame Art und Weise zu töten. Und noch etwas an Codys Handeln kann mit dem des Serienmörders in Verbindung gebracht werden. Denn Cody gibt an, dass Bobby ihn ein wenig an seine Ex-Freundin erinnert hat. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch alle mit Ted Bundy befasst habt, aber er hat ja auch immer einen ganz ähnlichen Typ Frau getötet. Und zwar auch, weil alle diese Frauen ihn an seine Ex-Partnerin erinnert haben. Das Gericht ist sich demnach sehr sicher, dass Cody an diesem Tag so oder so getötet hätte. Selbst wenn er Bobby nicht gesehen hätte. Ihrer Meinung nach hätte er sich dann einfach ein anderes Opfer gesucht. Sie glauben nicht, dass es sich bei dem Mord um eine spontane Aktion gehandelt hat. Vielmehr glauben sie, verließ Cody sein Haus an diesem Tag, um zu töten. Erinnern wir uns beispielsweise an den Hammer, den er im Kofferraum aufbewahrt hatte. Laut seiner Aussage habe er diesen immer dabei, um mögliche Beulen aus seinem Auto entfernen zu können. Bobbys Familie ist die ganze Zeit anwesend. Sie haben im hinteren Teil des Saals Platz genommen. Wie man sich vorstellen kann, ist der Prozess für sie schwer zu ertragen. Es ist grausam erfahren zu müssen, welche Qualen Bobby in ihren letzten Stunden ertragen musste. Zwischen den Prozesstagen äußert sich Allison Hernandez, Polizistin für Devon und Cornwall, in einem Interview zu dem Fall. Ich kann mir nicht einmal ansatzweise vorstellen, welchen Schmerz Bobby Ann McClouds Familie und Freunde in den letzten Monaten durchgemacht haben. Obwohl es keine Gerechtigkeit gibt, die Bobby Ann zurückbringen kann, bin ich froh, dass dieser Fall schnell abgeschlossen wird und ich hoffe wirklich, dass die Familie die Antworten bekommt, die sie braucht, um diesen schrecklichen Vorfall abzuschließen. Ich möchte auch der Gemeinde von Plymouth danken, die in dieser für die Stadt dunklen Zeit Mut, Einfühlungsvermögen und unglaubliche Unterstützung gezeigt hat. Als Motiv sieht das Gericht Mordlust, denn Cody hatte Bobbys Körper nur entkleidet, um, nach seiner Aussage, ihre Identität zu verbergen. Und obwohl sich Cody große Mühe gegeben hatte, die Beweise zu vernichten, gab es neben seinem Geständnis noch einiges, was ihn mit dem Mord an Bobby in Verbindung gebracht hat. Seine Handydaten zeigten, dass er sich zum Tatzeitpunkt an der Bushaltestelle befand. In und um sein Auto fand man Bobbys Blut und in seiner Wohnung fand man seine Schuhe, die ebenfalls blutbefleckt waren. Am Ende des Prozesses bezeichnet der Richter Cody als eine gefährliche Person, die nie wieder das Gefängnis verlassen sollte. Zur Urteilsverkündung kommt es dann aber erst am 19. Mai. In einem Victim Impact Statement bringt Donna McCloud zum Ausdruck, was Cody mit seiner Tat in ihrer Familie angerichtet hat. Bobby war ein wunderschönes Mädchen, das unser Leben und das Leben aller, die sie je getroffen hat, bereichert hat. Sie war freundlich, lustig und loyal. Jeder, der Bobby kannte, hat sie geliebt. Wir wurden auf die schlimmste Art und Weise um unser wunderschönes Mädchen beraubt und unser Leben wird ohne sie nie wieder dasselbe sein. Ich möchte, dass Cody Eklund weiß, dass er uns die Welt genommen hat. Wir werden ihr wunderschönes Gesicht nie mehr sehen, ihr Lachen nie mehr hören, sie nie heiraten sehen oder sehen, wie sie die Kinder bekommt, die sie sich so sehr gewünscht hat. So viele alltägliche Dinge sind uns genommen worden. Dass sie nicht hier ist, ist immer noch unvorstellbar. Unser Leben hat sich für immer verändert. Wir waren nicht in der Lage, uns von Bobby Ann zu verabschieden und wir können uns nur vorstellen, was er ihr angetan hat. Die Gedanken kreisen ständig in unseren Köpfen. Warum Bobby Ann? Warum hat er sie leiden lassen? Zu wissen, dass ihre letzten Stunden damit verbracht wurden, sie zu foltern, macht uns innerlich kaputt. Bobby Ann wurde so geliebt und hatte so viele Pläne für ihr Leben. Er hat ihr und uns dieses Leben auf grausame Weise entrissen. Wir können uns eine Zukunft ohne sie nicht einmal vorstellen. Es wird niemals etwas geben, was das Justizsystem auferlegen kann, das auch nur annähernd dem entspricht, was er verdient hat. Ein anderes Mal sagt sie, dass die Familie das Gefühl hätte, Bobby im Stich gelassen zu haben, weil sie nicht in der Lage gewesen sind, sie zu beschützen. Am 19. Mai, dem Tag der Urteilsverkündung, muss das Gericht einen zweiten Saal eröffnen, damit alle Platz finden. Der Andrang ist riesig. Selbst vor dem Gerichtsgebäude stehen Dutzende Menschen, ausgestattet mit Plakaten, die fordern, dass Bobby Gerechtigkeit erfährt. Bevor der Richter zum Urteil kommt, beschreibt er die Attacke auf Bobby als langwierigen, brutalen und gnadenlosen Angriff. Ihre Verletzungen beschreibt er als katastrophal. Man habe die 18-Jährige offiziell an ihren Zahnunterlagen identifizieren müssen, weil ihr Gesicht so schlimm zugerichtet war. Nach dem ersten Schlag auf den Kopf war sie noch für mindestens 90 Minuten am Leben und erlitt unendliche Schmerzen. Außerdem betont der Richter, dass Cody nach diesem ersten Angriff die Möglichkeit hatte, die Teenagerin in ein Krankenhaus zu bringen. Er betont, dass sie ihr ganzes Leben noch vor sich hatte. Und dann folgt endlich das, auf das alle gewartet haben. Die Urteilsverkündung. Cody Ackland erhält eine lebenslange Haftstrafe mit einer Mindesthaftdauer von 30 Jahren und 190 Tagen. Dabei betont der Richter, dass Cody womöglich nie wieder freikommen wird. Als der nun Verurteilte aus dem Saal geführt wird, ruft ihm Lee McLeod noch einen Satz zu. Du bist ein toter Mann. Als Bobby am 26. Mai beerdigt wird, ist die ganze Stadt auf den Straßen, um Abschied zu nehmen. Ihr Sarg wird von einer Pferdekutsche zum Friedhof gefahren. Auf der Kutsche steht aus weißen und blauen Blumen geformt ihr Name. Den blau glitzernden Sarg mit dem Schriftzug Bobby darauf kann man durch die verglasten Wände ebenfalls sehen. Die Menschen am Straßenrand tragen entweder blau oder Shirts von Bobbys Lieblingsbands. Selbst die Pferde, die die Kutsche durch die Stadt ziehen, tragen blaue und weiße Federn auf dem Kopf. Und es gibt online richtig viele Videos davon. Und als ich mir das angeschaut habe, habe ich sogar ein bisschen weinen müssen, weil ich das so emotional fand.
Ja, krass, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Aber das passiert ja auch nicht alle Tage. Das muss man an der Stelle mal sagen, dass wir während der Recherche weinen, weil man ja schon auch so ein bisschen härter im Nehmen wird, finde ich, mit der Zeit. Und das spricht auf jeden Fall dafür, dass es mehr als herzzerreißend ist, wenn du da ein paar Tränen verdrückt hast.
Ja, total, weil man hat das so gesehen, wie diese Kutsche durch die Straßen fährt und man hat diesen blauen Glitzersarg gesehen und man hat gesehen, dass die ganze Stadt einfach total leidet und mit der Familie mittrauert. Und ich fand das wirklich total ja, emotional, das ist mir ganz arg ans Herz gegangen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das hört sich auch ganz, ganz furchtbar an.
Ja. Vor der Kirche stehen weitere hunderte Menschen, da nicht alle im Inneren Platz finden. Während der Beerdigung läuft unter anderem der Song Iris von den Goo Goo Dolls. Und als ich das gelesen habe, war bei mir ganz vorbei, weil ich habe mir das Lied ja nochmal angehört und dann habe ich direkt wieder anfangen müssen zu weinen.
Oh nein, oh Gott.
Ja. Denn der Text am Anfang des Lieds ist folgender und nur schon mal, dass ihr Bescheid wisst, ich übersetze das danach auch nochmal ins Deutsche. And I would give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I will ever be, and I don't want to go home right now. 'Cause all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. So and sooner or later it's over, I just don't want to miss you tonight.
Boah, ich finde den Song ja so oder so sehr herzergreifend.
Ja.
Also ich habe ja manchmal so Phasen, wo ich mir dann traurige Musik so richtig reinballer. Mhm. Also das ist dann mal so eine Phase von einer Stunde. Aber dann bin ich so voll into solche Songs.
Mhm.
Und bei dem habe ich schon so oder so immer Gänsehaut.
Ja.
Und wenn man das dann mit so einem ganz furchtbaren emotionalen Fall verknüpft, dann kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, warum da die Tränchen kullern.
Und ich finde auch immer, also jedes Mal, wenn ich auf einer Beerdigung war und dann solche Lieder gespielt werden, ich finde, das macht die Situation immer noch mal so viel emotionaler. Also bei mir war das bisher fast immer so, wenn die Lieder angefangen haben zu spielen, dass ich immer noch mal viel mehr weinen musste als davor eh schon. Also ich finde das,
ja,
macht das einfach noch mal viel emotionaler.
Ja, ich finde generell, Musik kann jeden Moment, egal ob der glücklich oder ob der traurig ist, nochmal viel krasser intensivieren, sage ich mal. Und ich finde, ja, also gerade in so einer traurigen Situation kann man sich durch Musik dann nochmal mehr reinfallen lassen irgendwie.
Ja, total.
Aber jetzt übersetz mal für uns auf Deutsch.
Ja, gern. Und ich würde für immer aufgeben, um dich zu berühren. Denn ich weiß, dass du mich irgendwie fühlen kannst. Näher als bei dir werde ich dem Himmel nie sein. Und ich möchte jetzt noch nicht nach Hause gehen. Und alles, was ich schmecken kann, ist dieser Moment. Und alles, was ich einatmen kann, ist dein Leben. Und früher oder später ist es vorbei. Nur heute Nacht will ich dich nicht vermissen.
Ja, furchtbar.
Also da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper jetzt, nur wenn ich das nochmal vorlese.
Ja, verstehe ich.
Und auch nach der Beisetzung möchte man etwas schaffen, um täglich an Bobby zu gedenken. Daher wird in ihrem Stadtteil eine Parkbank mit ihrem Namen darauf aufgestellt. Des Weiteren setzt sich der Stadtrat für mehr Kameraüberwachung in Plymouth ein. Um noch weitere Maßnahmen ergreifen zu können, wird eine Kommission ins Leben gerufen, die prüfen soll, was in Plymouth getan werden kann, um solche Verbrechen in Zukunft verhindern zu können. Und dabei geht es viel um Aufklärungsarbeit und Unterstützung der Opfer. Erst wenige Monate vor Bobbys Tod, im August 2021, kam es zu einer Schießerei in Plymouth, bei der 6 Menschen getötet wurden. Und obwohl Plymouth auf der Rangliste der sichersten Städte im Vereinigten Königreich auf Platz 20 landet, gilt sie im Vergleich zu anderen Städten in Devon als die gefährlichste. Im Jahr 2021 lag die Kriminalitätsrate bei 73 Straftaten pro 1000 Einwohnern. Und im Jahr 2021 gilt Berlin in Deutschland als die gefährlichste Stadt und hier zählte man 13.158 Straftaten pro 100.000 Einwohner.
Boah.
Mittlerweile wurde Berlin übrigens von Frankfurt am Main überholt.
Aber das habe ich zumindest mal gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, deswegen will ich das hier nicht so als Tatsache in den Raum werfen. Aber Frankfurt hat ja auch einen sehr, sehr großen Flughafen.
Ja.
Und ich habe gehört, dass die Kriminalitätsrate sich auch daraus so ein bisschen ergibt, dass da eben viel, was am Flughafen passiert, ja eben auch mit reinfließt. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar. Und da geht bestimmt einiges weil das ja, los.
Ja, weil das ja so ein Verkehrsknotenpunkt ist,
ja.
Wo dann vielleicht auch viel mit so Schmuggelware oder sowas, ich weiß es nicht.
Ja.
Aber dass das auf jeden Fall in die Statistik mit reinfließt scheinbar und dass es deswegen so hoch ist. Aber also wir brauchen nicht darüber reden, dass es in Frankfurt auf jeden Fall Ecken gibt, in denen Kriminalität großgeschrieben wird.
Ja.
Aber das habe ich zumindest irgendwann mal gelesen, dass das der Fall ist.
Das würde ja auch schon Sinn ergeben. Ich meine, Frankfurt ist der größte Flughafen Deutschlands.
Ja,
deswegen
ja,
da wahrscheinlich eben. Viel passiert. Und ich finde, das klingt auf jeden Fall schlüssig.
Ja, könnte sein. Ich schaue noch mal nach. Und falls es nicht so ist, werde ich das in der nächsten Folge auflösen.
Ja, gern. 2 Jahre nach Bobbys Tod beginnt jemand auf Facebook, ihre Bilder für ein Fake-Profil zu nutzen, was für die Familie eine große Belastung darstellt. Nachdem ihre Freunde dazu aufgerufen haben, dieses Profil zu melden, wurde es seitens Facebook jedoch entfernt. Jedes Jahr am 19. Juli, Bobbys Geburtstag, posten ihre Freunde gemeinsame Fotos und Erinnerungen, um die Teenagerin nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Im Jahr 2023 postet eine ihrer besten Freundinnen, Courtney, folgendes: Herzlichen Glückwunsch zum himmlischen Geburtstag, meine wunderschöne beste Freundin. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an dich denke oder mich nicht mit dir unterhalte. Ich werde dich für immer vermissen und mich immer fragen, warum es ausgerechnet du sein musstest. Ich hoffe, ich mache dich stolz und ich hoffe, du hast die beste Zeit, wenn du im Himmel tanzt und dabei alle nervst und lachst. Bis wir uns wiedersehen, schönes Mädchen. Ich liebe dich mehr als alles andere. Die gleiche Freundin postet am 20. November 2023: Liebe beste Freundin Bobby, ich will nicht glauben, dass es ganze 2 Jahre her ist, dass ich dich das letzte Mal gesehen habe. Dass ich das letzte Mal deine Stimme gehört habe. Niemand versteht, wie sehr ich dich vermisse. Bobby, ich will dich hier haben. Nein, ich brauche dich hier. Nichts ist mehr so wie früher ohne dich. Ich werde dich für immer und ewig lieben und ich werde für immer dankbar sein für das, was du mir gezeigt hast und das, was ich immer noch von dir lerne. Bleib sicher da oben, bis wir uns wiedersehen. Courtney hat sich außerdem ein Tattoo für ihre beste Freundin stechen lassen. Es zeigt 2 Engelsflügel mit einem Heiligenschein darüber und darunter steht in Donnas Handschrift Loved by an Angel. Und
boah,
was das...
Ich finde den Gedanken, auch so eine sehr, sehr enge Freundin, eine beste Freundin, an sowas zu verlieren, auch so grauenvoll.
Ja.
Also ich finde, man spricht ja voll oft über die Hinterbliebenen und meint dann da die Mama, den Papa, die Geschwister und... Das will ich gar nicht kleinreden, das ist mindestens genauso schlimm. Also da will ich gar nicht drüber reden. Aber ich glaube, so eine beste Freundin zu verlieren,
ja,
das ist wirklich der absolute Albtraum.
Ja, das ist ganz, ganz schrecklich. Und deswegen dachte ich auch, dass es mal gut ist, auch mal jetzt gerade am Ende so mehrere Nachrichten von der Freundin mit reinzunehmen, weil ich glaube, dass das auch ja viel mit dem Leben von den hinterbliebenen Freundinnen macht, wie du gerade gesagt hast. Ich, also
ja, voll, voll.
Das ist einfach, ja, grausam, weil Freundinnen, gerade so die Ängsten, die sind ja auch wie Familie. Und ja, das ist einfach ganz furchtbar, jemanden dann zu verlieren und durch so eine grausame Tat zu verlieren einfach.
Ja, ganz schlimm.
Und was das Tattoo außerdem sehr besonders macht, ist, dass Bobbys Asche in der Tinte genutzt wurde.
Ach, wusste gar nicht, dass das überhaupt geht. Das habe ich noch nie gehört.
Ja, es gibt einzelne Tätowierer, die das machen. Und ich habe das auf Facebook gefunden, das Bild von dem Tattoo. Und da haben auch ganz viele drunter gefragt, wer das denn macht, weil das ja nicht jeder macht. Und sie hat dann quasi den Tattoo-Artist auch genannt und hat gesagt, ja, sie hatte auch ein bisschen rumgeschaut. Und das war wohl in ihrem Fall auch ein Freund letztendlich von ihrer Mutter. Aber ja, das macht nicht jeder.
Also ich muss auch echt abschließend noch mal sagen, also ich verstehe voll, dass der Fall dich so mitgenommen hat. Weil ich finde, auch hier merkt man wieder so extrem. Und das, finde ich, macht es immer besonders schlimm, wenn sich die Angehörigen oder Freunde, Hinterbliebene einfach im Generellen so viel melden und eben ihre Gedanken mit der Öffentlichkeit teilen, weil man da so richtig merkt, was für ein Loch da hinterlassen wurde und
ja,
wie schlimm der Verlust halt ist. Und ich finde, natürlich kann man das nicht nachempfinden, aber man kann so ein bisschen mitfühlen oder man kann so ein bisschen den Schmerz der Hinterbliebenen spüren.
Ja.
Und dadurch sieht man dann mal wieder so richtig, dass da halt echte Schicksale hinten dran stecken. Weil, also klar, uns ist das immer bewusst und wir behalten das ja auch immer im Hinterkopf, wenn wir über unsere Fälle sprechen. Aber ich glaube, gerade wenn man viel True Crime konsumiert, rückt das manchmal schon so ein bisschen in den Hintergrund. Und bei solchen Fällen, das war jetzt auch bei meinem letzten Fall von Jesse und Luke so, da, finde ich, wird einem das nochmal so richtig bewusst, was da passiert ist und was da alles mit einhergeht und wie furchtbar das halt wirklich für die Leute ist, die da mit leben müssen.
Ja.
Und das, finde ich, ist bei dem Fall auch echt nochmal sehr deutlich geworden. Also ganz, ganz furchtbar. Und auch irgendwie ganz unnötig, der komplette Fall. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, das fand ich auch so krass, weil das ist ja eine Situation, die erlebt man teilweise ja sogar täglich, dass man einfach an der Bushalte steht und auf den Bus wartet. Und ich musste dann an eine Situation denken, dass ich eine Zeit lang von meiner Ausbildungsstätte quasi immer mit dem Bus nach Hause gefahren bin. Und da stand ich auch so oft im Dunkeln an dieser Bushaltestelle. Und das war absolut keine Situation, in der ich mich zu dem Zeitpunkt unsicher gefühlt habe, weil da viele Autos an mir vorbeigefahren sind, es waren viele Leute unterwegs. Und in Bobbys Fall, sie wurde ja auch von vielen Leuten an der Bushaltestelle gesehen. Das heißt, das war jetzt auch kein verlassener Ort, sage ich mal, wo sie da stand. Und dass trotzdem da sowas passieren kann, ist einfach ein ganz unheimlicher Gedanke.
Ja, das ist, wie du das in der Einleitung auch beschrieben hast, das ist ja eigentlich so ein Ort, an dem man nicht mal darüber nachdenkt, ob man da gerade unsicher ist oder ob man da einer Gefahr ausgesetzt ist. Das ist so völlig selbstverständlich, dass man da gerade sicher ist. Gerade weil da Leute sind und weil man in der Öffentlichkeit steht, rechnet man nicht damit, dass jemand die Situation, also eine solche Situation ausnutzen würde. Also ich hätte damit auch nicht gerechnet. Und ich bin ja früher auch ganz, ganz oft mit dem Bus gefahren. Also ich bin ja in einem Dorf aufgewachsen und ich musste da ja jeden Tag mit dem Bus zur Schule fahren. Und auch wenn ich abends von einer Freundin heim bin, bin ich mit dem Bus gefahren und ich habe mich da nie unsicher gefühlt. Du verbringst ja auch keine Ewigkeit an der Bushaltestelle. Ja. Also du stehst da ja wahrscheinlich für maximal 15, 20 Minuten in der Regel, weil du ja dich erst dahin begibst, wenn dein Bus halt auch bald kommt.
Ja.
Also das war ja auch voll das begrenzte Zeitfenster. Weißt du, was ich meine?
Ja, total. Und dadurch, dass sie ja nur 4 Minuten zu Fuß entfernt von der Bushaltestelle gewohnt hat, da wird sie da losgelaufen sein und gewusst haben, ich muss da nicht mehr so lange warten, weil sie kann das ja anpassen, wann sie losläuft. Und ich habe es mir dann so vorgestellt, dass sie da stand, gerade noch an ihrem Handy war. Sie hat ja den Freunden noch einen Snap geschickt. Und er hat sich ja so von hinten an sie rangeschlichen. Und sie stand da wahrscheinlich so, hat auf ihr Handy geschaut und hätte niemals gedacht, dass sie gerade in irgendeiner gefährlichen Situation ist.
Mm-mm, gar nicht. Das ist einfach wirklich von jetzt auf gleich gewesen.
Ja.
Und ich glaube, also ich glaube, die wenigsten Menschen würden sich in solch einer Situation, weil du auch vorhin gemeint hast, ob ich mich schon mal im Alltag unwohl gefühlt habe. Ich glaube, die wenigsten würden sich da unwohl fühlen oder würden da irgendwie Angst haben. Das ist ja wirklich so eine komplett alltägliche Situation.
Ja, und ich finde auch, also ich hatte das damals, nachdem die Mutter und ihr Kind in Frankfurt auf die Gleise geschubst wurden. Und zu der Zeit hatte ich ja eine Fernbeziehung und bin viel mit dem Zug gefahren. Und ich habe da am Anfang schon gemerkt, dass ich dann, wenn ich am Gleis gewartet habe, immer mich irgendwo hingestellt habe, wo ich einen Pfeiler oder so im Rücken hatte. Also, dass niemand von hinten mich einfach schubsen könnte. Und dann habe ich aber nach so einigen Monaten gemerkt, dass ich das nicht mehr mache. Also so die Angst war dann nach dieser Tat erstmal da, aber die wurde dann auch wieder weniger, als ja eine gewisse Zeit vergangen ist dann.
Ja, ja. Obwohl ich da auch sagen muss, also das ist schon sowas, wo ich auch nicht sagen würde, Angst bei mir, aber so ein gewisses Bewusstsein habe ich da auch schon immer. Also es gibt ja Leute, die stehen super, super nah an den Gleisen.
Ja.
Das würde ich halt niemals machen. Also das mache ich nie. Ich stehe schon immer relativ mittig, so dass wenn mich jemand schubst, dass ich halt nicht auf die Gleise fallen würde. Also da habe ich auch so ein gewisses Bewusstsein und bin da auf jeden Fall achtsam. Aber Angst würde ich es halt nicht unbedingt nennen.
Aber das finde ich auch gut, dass man da so achtsam ist, glaube ich, weil das kann einem ja in vielen Situationen vielleicht auch weiterhelfen. Also jetzt, wenn es gar nicht mal um eine Straftat geht, aber wenn man seine Mitmenschen wahrnimmt, dann nimmt man vielleicht auch eher wahr, wenn jemand anders Hilfe braucht oder so ähnlich. Also ich glaube, dass das richtig gut ist, wenn man da so ein gewisses Maß entwickelt.
Ja, 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 das glaube ich auf jeden Fall auch. Aber also in jeder Situation kannst du das halt nicht haben, ne? Also wenn du das in jeder Situation so extrem hast, dann traust du dich ja auch gar nicht mehr runter auf dein Handy zu schauen und irgendwie so alltägliche Sachen zu machen. Also das ist ja auch keine Lösung, aber ja, in dem Fall hätte das wahrscheinlich ein Leben gerettet, aber ja, da rechnet halt niemand mit.
Nee, also wie gesagt, wenn ich an der Bushaltestelle stehe oder an irgendeiner Haltestelle, da bin ich auch am Handy. Da lese ich auch oft in einem Buch oder so, weil, wie gesagt, das ja für einen selbst in dem Moment keine gefährliche Situation darstellt. Also
ist es in der Regel ja auch einfach nicht, muss man ja auch ganz klar sagen. Also es gibt ja Situationen, wo man sagt, hey, wenn du nachts irgendwie in der Großstadt mit der Bahn heimfährst, ja, dann pass ein bisschen auf. Ja. Da kann man sagen, das ist eine Situation, da sollte man sich dessen bewusst sein, dass da vielleicht was passieren könnte.
Ja.
Auch wenn ich nicht sagen würde, okay, geh mit Angst da rein, weil ich glaube, das ist nie unbedingt die richtige Lösung, mit Angst in so eine Situation reinzugehen. Aber dass man da so ein bisschen achtsamer ist und sich dessen bewusst ist, was man da gerade macht und dass halt was passieren kann, dass solche Situationen gibt es einfach. Wie gesagt, nachts Bahnfahren beispielsweise. Aber das war ja so eine Situation einfach gar nicht. Also 0,0.
Und ich muss an der Stelle nochmal sagen, dass ich es richtig gut finde, dass er eine lange Haftstrafe bekommen hat und dass auch der Richter gesagt hat, dass er bezweifelt, dass er überhaupt jemals wieder freikommt. Weil ich glaube ganz ehrlich, dass er auf jeden Fall eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellt, weil das ja wieder so eine Tat war. Er hat einfach gemordet, um zu morden. Es gab kein Motiv.
Ja, aus Mordlust.
Keinerlei Beziehung zueinander. Und wenn er sich so intensiv mit diesen verschiedenen Serienmördern befasst hat und eben auf keine gute Art, sage ich mal, sondern dass er immer Bilder von den Leichen sehen wollte und genau rausfinden wollte, wie haben die ihre Opfer getötet. Und ich glaube auf jeden Fall auch, dass er wieder töten würde, wenn er jemals freikommt.
Ja, ja, ja. Er hat sich auf jeden Fall, anders als wir beispielsweise, sehr krankhaft mit diesem Thema auseinandergesetzt, auf eine sehr, sehr ungesunde Art und Weise. Und es hat ja bei ihm scheinbar auch irgendwie irgendwas getriggert. Oder es gab irgendwas in ihm, wenn wir das Ganze umdrehen wollen, das danach so ein bisschen verlangt hat, dass er sich sowas anschaut. Also der hat das ja auf eine sehr obsessive und ungesunde Art und Weise gemacht. Ja. Und wie du halt auch sagst, also die Wahrscheinlichkeit, dass er nochmal töten würde, wenn Gelegenheit da wäre. Und man sieht ja auch, dass für ihn das eine Gelegenheit war, was für die meisten keine gewesen wäre, dann würde er das wahrscheinlich nochmal machen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er wahrscheinlich rückfällig werden würde, weil, wie du sagst, er brauchte kein wirkliches Motiv, er musste mit der Person nicht in Verbindung stehen, er musste die Person nicht mal kennen. Also das hätte ja wirklich jeden treffen können. Also wenn du oder ich da gestanden hätten, dann hätte es eben uns getroffen. Es ging ja, ja gar nicht wirklich um sie. Und das finde ich halt immer sehr, sehr gefährlich. Also es gibt ja so Situationen oder so Fälle, wo man sagt, hey, ich glaube nicht, dass die Person nochmal rückfällig werden würde. Ich glaube nicht, dass die Person nochmal töten würde, weil sie dann beispielsweise getötet hat, um sich aus einer ungesunden Beziehung rauszulösen. Oder was weiß ich was, also sowas ja. in die Richtung, was natürlich ein Tötungsdelikt oder ein Mord auf gar keinen Fall rechtfertigt, aber wo du halt genau weißt, das war situationsbedingt.
Ja.
Aber er hat sich die Situation ja einfach geschaffen, weil er gerne töten wollte.
Ja.
Das sind halt schon nochmal zwei Paar Schuhe. Und bei solchen Tätern oder Täterinnen glaube ich schon auch immer, dass da eine Gefahr für die Öffentlichkeit besteht. Und deswegen finde ich es auch gut, dass er so lang weggesperrt wird.
Ja, total. Also aktuell können wir ja nur übers Telefon miteinander kommunizieren, Sarah. Also wir nehmen ja selbst die Podcast-Folgen und so weiter auf, während wir miteinander am Telefon sprechen. Und gerade deswegen bin ich ja froh, meine Telefonierabneigung zumindest bei dir abgelegt zu haben.
Ja, also ich muss ja sagen, dass ich darüber auch sehr, sehr froh bin, weil ansonsten hätten wir momentan ein klitzekleines Problemchen. Aber wie heftig auch, dass wir trotz einer Entfernung von knapp 14.000 Kilometern so einfach miteinander sprechen können. Dafür braucht man aber natürlich einen guten Mobilfunkvertrag mit ausreichend Datenvolumen, denn wir beide telefonieren ja immer nur über WhatsApp.
Yes, ohne geht das aktuell gar nicht. Und hier kommt unser heutiger Werbepartner Simon Mobile ins Spiel. Denn Simon Mobile bietet den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zum günstigen Preis.
Wer jetzt einen Vertrag bei Simon Mobile abschließt, bekommt zunächst einmal 100 GB Datenvolumen für die ersten 12 Monate geschenkt. Einfach so. Ansonsten gibt es bei Simon Mobile aber normalerweise 12, 17 oder 27 GB Datenvolumen ab 8,99 Euro im Monat.
Und zwischen diesen Optionen, also den 12, 17 und 27 GB, könnt ihr monatlich wechseln, denn ja, manchmal gibt es ja auch Monate, in denen man deutlich weniger Datenvolumen benötigt als in anderen. Aber das sind natürlich nicht die einzigen Vorteile. Der nächste Punkt, für mich ganz wichtig, ihr könnt monatlich kündigen und somit verpasst ihr keine lange Kündigungsfrist.
Und ansonsten habt ihr noch die Top-D-Netzqualität inklusive kostenlosem 5G und ganz wichtig, eine All-Net-Flat und Wi-Fi-Calling. Und warum das so wichtig ist, darüber haben wir ja vorhin schon mal gesprochen.
Essentiell auf jeden Fall. Und hier NeukundInnen aufgepasst, wer jetzt auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code DARK2, also DARK groß geschrieben und die Zahl 2 dahinter, einen Vertrag abschließt, bekommt für 12 Monate monatlich 2 GB geschenkt.
Und wer kann das nicht gebrauchen? Das Angebot gilt bis zum 13.05.2024. Alle Infos findet ihr auf simon.link/eyesinthedark und wie immer auch nochmal bei uns in den Shownotes.
Und wir brauchen das ja immer, aber heute brauche ich es ganz besonders und zwar unseren Gänsehaut-to-go-Moment. Und Sarah ist da heute für uns da und hat uns da einen rausgesucht.
Ja, ich habe uns da einen rausgesucht, der kurz ist, aber der es auf jeden Fall in sich hat. Und den Gänsehaut-to-go-Moment, den hat uns die liebe Sarina rübergeschickt. Sie schreibt, es ist schon ziemlich lange her. Ich denke, ich war 6 oder 7 Jahre alt. Damals hatte ich ein Hochbett. Eines Nachts bin ich wach geworden, weil mir langsam die Decke vom Fußende aus vom Körper gezogen wurde. Von alleine konnte sie nicht gerutscht sein, da sie mir bis zum Kinn ging und hinten nicht überhing. Ich wollte nach meiner Mutter rufen, aber ich war wie gelähmt, während meine Decke weiterhin vom Bett gezogen wurde. Als ich es dann doch geschafft habe zu schreien, kam meine Mutter direkt. Sie hatte mir aber gesagt, dass ich unruhig geschlafen und dabei die Decke aus dem Bett gestoßen haben musste. Ich weiß aber zu 100%, dass das nicht der Fall war und versuche mir bis heute einzureden, es wäre nur eine Schlafparalyse gewesen. Aber dadurch erklärt sich nicht der Umstand mit meiner Decke. Danach konnte ich ewig nur mit Nachtlicht schlafen. Verständlich auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Also ich glaube, ich hätte auch ein Lichtlein angelassen nach so einer Geschichte. Und ich finde es auch merkwürdig. Also Schlafparalyse, ja, verstehe ich. Und dass man dann vielleicht das Gefühl hat, dass sich das Bett runterdrückt, das haben wir ja auch schon ein paar Mal gelesen. Aber dass sich halt wirklich irgendwas bewegt, das ist ja bei einer Schlafparalyse einfach nicht der Fall.
Ja, ich hatte eben auch, was du vorgelesen hast, ganz unangenehme Bilder im Kopf, was ja da diese Decke wegziehen könnte. Also ich hätte danach auch nur noch mit Nachtlicht geschlafen.
Ja, ich auch. Das ist ja wirklich eigentlich so das Szenario aus jedem Horrorfilm,
ja,
dass da so eine eklige alte Hand mit so langen Fingern, so eine gräuliche mit langen Nägeln, so ganz dreckig, die Decke da wegzieht. Also richtig eklig.
Ja, voll. Und ich hatte letztens nachts auch einen kleinen Gänsehaut-to-go-Moment. Ich muss ja sagen, ich habe fast nur noch Gänsehaut-to-go-Momente mit Tika. Sollte ich mich mal fragen, warum. Und zwar lag ich im Bett und habe geschlafen oder war so gerade am Einschlafen. Und auf einmal habe ich ihre Tapser gehört. Also man hört eigentlich immer, wenn sie in der Wohnung von A nach B läuft. Und dann habe ich schon so Richtung Schlafzimmertür geguckt, weil ich lasse die immer offen, dass sie halt nachts dann zu mir kommen kann. Und dachte, ja, jetzt läuft sie da gleich rein. Und dann stand sie da aber nicht. Und dann habe ich kurz geguckt und dann lag sie einfach noch in ihrem Bett im Wohnzimmer. Sie ist also gar nicht gelaufen. Und ich war mir zu 100% sicher, dass ich ihre Taps-Geräusche gehört habe. Und danach war ich auch so, scheiße. Ja.
Scheiße, was passiert? Ja, kann ich verstehen. Aber ich finde, man hat das manchmal, wenn man einen Hund hat, dass man so Taps-Geräusche einfach hört. Also ich hatte das damals, als wir einen Hund hatten, auch voll oft. Und ich weiß auch, nachdem Lotte damals gestorben ist, habe ich auch ihre Taps-Geräusche noch immer bei uns zu Hause gehört. Und meine Mama auch. Also ich glaube, man hat das irgendwie manchmal einfach so im Ohr. Aber so nachts ist das halt schon irgendwie unheimlich.
Ja, das ist ein guter Punkt, dass man das so im Ohr hat, weil ich habe letztens auch ein TikTok gesehen von einer Mutter, die, wenn sie zu Hause ist und das Kind im Kindergarten ist und sie dann staubsaugt, dass sie trotzdem das Gefühl hat, sie hört ihr Kind schreien, obwohl es ja gar nicht da ist. Ja. Aber
Ja. Ich glaube, man hat das einfach manchmal so ein bisschen, weiß nicht. Aber ja, also trotzdem unheimlich, bin ich ehrlich.
Ich habe dann
sehr unheimlich
Tika auf jeden Fall mit ins Schlafzimmer genommen und die Tür zugemacht und war so, du bleibst jetzt hier. Mit verschlossener Tür.
Auf jeden Fall. Hätte ich auch gemacht.
Und somit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Nur noch eine kleine letzte Erinnerung. Schaut auf jeden Fall in die Shownotes rein, und da packe ich euch alle Links rein, die ihr braucht, um uns dieses Jahr noch live sehen zu können. Wir freuen uns auf jeden Fall schon riesig auf euch.
Auf jeden Fall. Ich freue mich wirklich. Also ich glaube, man hat es auch vorhin schon rausgehört, dass wir sehr hyped sind.
Ja.
Deswegen schaut auf jeden Fall in den Shownotes vorbei. Und Laura, du kannst loslegen mit deiner legendären Standardverabschiedung.
Wir hoffen natürlich, dass ihr alle nächsten Sonntag wieder mit dabei seid. Und bis dahin, schöne Träume.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüssi. Okay, ich schreie jetzt. 3, 2, 1. Wow! Das ist einfach so natural. Das ist so natural. Aber das hat auch, Kilian hat mich gestern heimgefahren abends dann. Und also der fährt halt Roller hier und der fährt ordentlich. Aber halt immer, wenn irgendjemand auf die Kreuzung gefahren ist oder so, war ich so, wow. Und er war irgendwann so, was an der Situation war gerade, wow. Ich war so, ich weiß es nicht, Hilfe. Keine Ahnung, es passiert einfach. Und er war so, okay.
Ist so, der ist an deinen,
alles gut, aber
an deinen wow noch nicht so gewöhnt.
Ich habe ihm es dann auch erklärt und habe halt gesagt, ey, so, also meine Freundinnen, die reagieren da schon gar nicht mehr drauf, weil es halt voll oft passiert so. Dass er das bestimmt irgendwann auch einfach ignorieren wird. So. Ich habe gemeint, irgendwann, ich bin so am Sterben und ich bin so, wow, und jeder ist so. Oder man hört schon gar nicht mehr. Es ist nicht mal so ein oh, sondern man hört einfach schon
gar
nicht
mehr. Man nimmt es gar nicht
wahr. Die Leute sind
einfach so. Ja,
voll.
So, als es mit deiner Waschmaschine war und du wirklich Hilfe gebraucht hast und ich so war.
Ich habe auch zweimal gebrüllt, weil ich so war. Irgendwas war noch. Irgendwas, nicht nur meine Waschmaschine, noch irgendwas. Und ich war so, Junge, warum hilft mir keiner? Und dann war ich aber im selben Moment so, ja, weil du halt immer schreist, wie so ein Idiot. Und weil halt niemand dich mehr ernst nehmen kann, ist ja halt auch ein bisschen klar.
Ja, geil, ey. Okay.
Ich bin bereit. Okay. Ich mach meine Klima vielleicht eine Stufe runter noch. Ah, nee, ist schon auf Stufe 1. Junge, ey, ich fühle mich hier nicht mal mehr, als wäre ich im Kühlschrank, sondern im Gefrierfach. So neben dem Fischstäbchen und den gefrorenen Beeren, da sitze ich gerade, ey.
Neben den veganen Dino-Nuggets bist du.
Ja, stimmt. Stimmt, neben denen bin ich. Werbung. Haben wir jetzt einfach mal gut mit eingebaut. Also so, ich weiß nicht, ich hatte das, glaube ich, irgendwann mal in meiner Story, dieses...
Another one.
Ja, dieses another one. Und Laura hat es letztens, als wir in der Schlange standen, bei irgendwas, ich weiß gar nicht, irgendwo in Sydney oder so war das, glaube ich.
Ja, da wollten wir. Mit Dylan und so. Da wollten wir in den Club.
Genau, da wollten wir in den Club rein. Und ich weiß gar nicht, um was es ging. Und dann sagt Laura, guckt uns so voll ernst an und dachte so, die bringt jetzt voll den Banger-Witz. Und sagt dann so, another one. Kanye West Boys. Und Bessie und ich gucken sie beide so an und waren so. Also erstens war ich schockiert wegen überhaupt, dass du dachtest, dass es Kanye ist.
Yeah.
Und nicht DJ Khaled. Aber ich war aber auch überrascht über Kanye. Also, weil das ja ganz, ganz falsch ausgesprochen ist. Also, ja, aber es war dein Kanye West Voice.
Ja, und ich
weiß sie und ich gucken sie so an und lachen voll. Und Regi dachte, wir lachen halt mit ihr. Und
ja, das habe ich kurz gedacht.
Wir lachen über sie. Ja,
es war ein harter Moment, als ich das gemerkt habe.
Für mich war es ein harter Moment, als du Kanye West mit DJ Khaled verwechselt hast.
Passiert im Besten, gell?
Oh, und dieser erwartungsvolle Blick war so, voll so,
ich bin witzig, jetzt hab ich einen
rausgehauen. Ja.
Ja, Mann.
Ja. Hörst du mich?
Yes.
Ja, mein Ohr ist heute komisch.
Ey, meins aber auch, ich merke die ganze Zeit den AirPod auch so weird im Ohr. Ich weiß auch nicht, was da heute
ja,
los
meiner
ist.
Ja, meiner fällt die ganze Zeit so raus. Mein Ohr ist ausgeleiert. Oh Gott, so peinlich. Hab ich... Oh Gott, ist ja wirklich unangenehm. Ich höre halt immer Musik auf dem Roller, ne?
Ja.
Und, also wenn ich hinten drauf bin.
Mhm.
Und dann bin ich vorhin ins Café reingelaufen zu Julia.
Mhm.
Und dann bin ich außersehen auf meinen Knopf gekommen, dass meine Musik wieder angegangen ist. Und dann kam so, locker, locker, locker. So übertrieben laut. Und ich war so, nee, oh nee, Hilfe.
Zum Glück war es nicht.
Julia schaut mich nur so an und war so. Ist so,
zum I got bitches.
All on my dick every day.
Das ist für witzig
sucking
gewesen.
On my balls, licking on my balls. Bitches, they know. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott sei Dank war es nicht sowas. Dann lieber locker, locker, locker.
Ist so,
ey.
Wirklich.
Ist so. Naja.
Gegen 17.45 Uhr verabschiedet sie. Ja, genau.
Verabschiedet.
Das wollte ich eigentlich sagen.
Okay.
Hörst du mich noch?
Mhm.
Okay. Weil
ich hör dich einwandfrei, du mich?
Ja, weil mein AirPod eben kurz so ein Düdelü gemacht hat, aber dann ist der noch. Funktioniert noch alles. Ist ja schön, wenn er so machen würde, ey.
Oh, es ist seit 20 Minuten kein Beitrag mehr geleistet und dann kommt sowas.
Für mich ist es ein sehr sinnvoller Beitrag.
Danke.
Ich trinke kurz einen Schluck.
Ich kann nicht mehr reden. Sehr schlecht.
Der wäre schlecht.
Das wäre schlecht. Das wäre schlecht. Das wäre schlecht.
Alright. Okay.
Tschüssi.